Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Wir sind heute hier zu Ostern, dem Fest der Auferstehung. Aber was wäre denn, wenn es die Auferstehung nicht gäbe? Und da schreibt uns der Apostel Paulus einiges Aufschlussreiches dazu. Ja? Ich will das mal einfach in meinen Worten wiedergeben. Wenn es die Auferstehung nicht gäbe, dann wäre unser Glaube nichtig und wir noch in unseren Sünden. Wenn es die Auferstehung nicht gäbe, dann wären wir nicht gerechtfertigt. Wenn es die Auferstehung nicht gäbe, dann wäre der Tod nicht besiegt. Und wenn es die Auferstehung nicht gäbe, dann wären wir immer noch in der Knechtschaft und Furcht des Todes. Dann hätte dieser noch Macht über uns. Und ich fasse das einmal zusammen. Wenn es diese Auferstehung nicht gäbe, dann verlieren wir Christen den Urgrund unserer Verkündigung, unsere Existenzberechtigung. Jeder Prediger, die gibt es leider, die auch an diesem Tag irgendwas erzählen, dass Christus nicht so ganz auferstanden wäre, der soll sofort seinen Job liegen lassen, seine Kirche zuschließen. Ja. Wir können das evangelisieren lassen, wir können alle Hoffnung fahren lassen. Unsere Schuld ist nicht vergeben, der Tod ist nicht besiegt und wir haben selbst keine Hoffnung auf Auferstehung. Das wäre, wenn es keine Auferstehung gäbe. Nun schreibt uns der Apostel Paulus aber in 1. Korinther 15, Vers 20, nun ist aber Christus auferstanden von den Toten. Halleluja. Und alles andere, was ich jetzt angerissen habe, das könnt ihr nachlesen, auch in 1. Korinther 15 oder in Römer 4 oder in Offenbarung 1. Ja? Aber das soll ja nur unsere kleine Einleitung sein, wie wichtig diese Auferstehung für uns ist. Ja, das ist nicht einfach ein Fest im Kirchenjahr, das wir nach dem Kalender feiern, das wir nach dem Kopf her wahrnehmen, aber das gar nicht in unser Herz hinuntergesackt ist. Ja, die Auferstehung ist zusammen mit dem Kreuz das zentrale Thema des Christentums. Ohne Auferstehung ist alles nichts. Und unser Predigttext soll heute nicht aus 1. Korinther 15 sein, sondern aus Johannes 20, ja, einige wenige Verse, die ich uns gleich vorlesen werde. Und vielleicht als kurze Vorgeschichte zu dem ganzen Szenario, das wir gleich angehen werden. Ja, es war der Auferstehungsmorgen. Das Grab war leer. Und die schönsten Worte aus allen vier Evangelien, die mir immer so hängen bleiben, sind eigentlich die aus Lukas. Ja, Lukas 24. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Frauen Maria Magdalena, weitere Maria und Salome, die durften das sehen. Ja, sie durften die ersten Zeugen sein. Sie durften vom Engel angesprochen werden, von Christus persönlich. Ja. Danach ja, kam auch Petrus, Johannes dazu. Dann gab es noch die Szene mit den Emmaus-Jüngern. Ja, also das ist jetzt quer durch die Evangelien, alle zusammen. Ja. Und nachdem alle diese Zeugen ja, bereits eigentlich von der Auferstehung vernommen hatten, entweder das leere Grab gesehen hatten und vom Engel gehört hatten, von den Engeln Christus persönlich begegnet waren, dann sind wir in unserer Szene angelangt, bei Johannes 20, die Verse 19 bis 21. Und die will ich uns einmal vorlesen als unser Predigttext. Am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und in diesem kurzen Text, ja, bringt es der Jesus eigentlich fertig, drei Dinge anzusprechen. Ja. So, Prediger, bin da nie größer geschult worden, außer zweimal bei Jürgen, ja, unterscheiden so zwischen Kopf-, Herz- und Handpredigten. Ja. Und der auferstandene Herr Jesus, der bringt es fertig, in diesen wenigen Versen Kopf, Herz und Hand anzusprechen. Ja. Da brauchen wir Menschen, ja, also eigene Vorträge jeweils dazu. Und wir gehen den Text einfach mal durch, bevor wir dann darüber überleiten, was das denn das persönlich für uns ausmacht. Ja. Für unser Leben. Ja. Wir lesen, die Türen waren verschlossen aus Furcht vor den Juden. Also die Jünger, die Apostel, die waren in Furcht. Ja. Da war keine Auferstehung und Leben, trotz der vielen Zeugnisse, die sie schon bekommen hatten. Nein, da war eher Niedergang und Sterben. Ja. Die saßen da, die hatten Angst, dass es ihnen genauso ergehen würde wie Jesus. Ja. Der wurde ausgeliefert, der wurde brutal gepeinigt und ans Kreuz geschlagen. Und die Jünger hatten Furcht. Sie hatten einfach Furcht, als Nächste dran zu kommen. Und sie hatten mal das Gefühl, alles, was sie getan hatten, das war umsonst. Ja? Sie hatten nicht mehr im Gedächtnis, was Jesus ihnen gesagt hatte, dass er leiden müsste und gekreuzigt würde und am dritten Tag auferstehen. Ja? Was ging in ihren Köpfen vor? Dass der Herr vom Tod verschlungen wäre? Ja? Dass die hohen Priester und der Statthalter als Vertreter von Caesar das letzte Wort gehabt hätten und damit der Tod. Also eigentlich war in dieser Szene bei den Jüngern die Knechtschaft von dem Tod noch in vollem Gange. Und dann aber betritt Jesus die Szene. Und er betritt sie durch verschlossene Türen. Genauso wenig wie er einen weggerollten Grabstein brauchte, damit er hinauskommt. Der Grabstein wurde weggerollt, damit die anderen hineinkommen. Braucht auch keine geöffneten Türen, um diesen Raum zu betreten. Und er tritt mitten ein, mitten in diese Situation, in die ganze Furcht der Jünger. Und sein erstes Wort ist dann, Friede sei mit euch. Und dieses Friede sei mit euch, ja, da spricht Jesus sie erstmal ganz persönlich an und wir lernen das aus der Parallelstelle in Lukas, dieses erste Friede sei mit euch. Das ist erstmal, damit sie von der Angst herunterkommen, dass das eventuell ein Geist wäre. Ja. Nein, er will sie erstmal beruhigen, ihre Angst stillen. Ja. Das ist kein Geist. Und dann geht es weiter. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Und da sind wir bei dem ersten Bereich, den Jesus anspricht. Er spricht den Kopf an. Ja? Und wir sehen das auch später noch, ja, am Anfang der Apostelgeschichte. Da können wir lesen, dass er sich in vielen sicheren Kennzeichen, ja, lebend dargestellt hat. Und das können wir schon mal mitnehmen. Das Christentum ist keine Religion des blinden, unbegründeten Glaubens. Ja. Da gibt es ein ganz starkes Fundament. Ja. Und in den Parallelstellen in den Evangelien, da lesen wir, er nahm und aß. Ja. Er nahm und aß mit ihnen. Ja. Erstmal gebratenen Fisch und Honig sein, ja, bevor es dann später noch an den See Genezareth ging. Ja. Und das hat alles auch Petrus so tief beeindruckt, dass er da später mal eine Predigt drüber hält. Apostelgeschichte 10, ja, da sagt er dann, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, ja, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Wir haben es jetzt nicht leibhaftig gesehen wie der Apostel, aber wir können auf all dem aufbauen, ja, da kommen wir später noch dazu. Dann spricht Jesus sein zweites, Friede sei mit euch. Warum muss er das nochmal sagen? Das zweite Friede sei mit euch, das war vor allem für das Herz, weil wenn er jetzt kein Geist war und er der ist, der er sagt, der er ist, dann hätten sie vielleicht Furcht vor ihm haben sollen. Sie haben in Gethsemane geschlafen, in der größten Stunde seiner Anfechtung. Sie konnten nicht eine Stunde mit ihm wachen und beten. Sie haben ihn am Kreuz bis auf Johannes alle allein gelassen. Und Petrus hatte seinen Herrn sogar dreimal verleugnet. Aber Jesus spricht ihn in diese Situation hinein: Friede sei mit euch. Und wir kennen aus dem Johannesevangelium vielleicht die beiden anderen Stellen, wo Jesus sagt: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Ja? Der Friede, den Christus gibt, das ist ein anderer. Auch wenn da draußen die Umstände so sind, dass ich eigentlich Furcht und Angst haben muss, dann kann mir Christus trotzdem Frieden in meinem Herzen schenken. Und das ist dieser Friede, von dem Paulus dann einmal schreiben wird, der über alle Vernunft geht. Ja? Wenn da draußen Krieg und Terror toben, so wie wir es gerade auch gesungen haben, ja, dann können wir trotzdem Friede im Herzen haben. Und das ist wirklicher Frieden, der unabhängig ist von dem, was da draußen ist, der nur abhängt von Christus, von dem, was wir von ihm im Herzen haben. Und dann wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und es gab viele Gründe, jetzt einfach mal froh zu sein. Sie waren erstens froh, dass er kein anderer war. Ja? Am Anfang herrscht ja noch die Vermutung, das ist nur aus Lukas, dass es vielleicht ein Geist war. Sie waren bestimmt froh, dass ein geliebter Mensch, der tot geglaubt war, einfach wieder am Leben war. Ja? Aber sie waren vor allem froh, dass er es war. Ihr geliebter Herr. Und sie konnten froh darüber sein, dass die Berichte, die sie vorher gehört hatten, von den Frauen, ja, von Petrus und Johannes, von den Emmaus-Jüngern, dass diese wahr waren. Ja? Das waren keine Fantasien, das waren keine Fabeln. Sie konnten froh darüber sein, dass alles, was die Schrift gesagt hat über Christus und was er ihnen dann auch eröffnen würde, dass das wahr ist. Und vor allem, dass alles, was er selbst ihnen gesagt hatte, über sein Leiden, seine Kreuzigung und seine Auferstehung wahr ist. Und Christus gibt auch noch einen ganz anderen Grund, unter vielen, ja, da könnte man gar nicht aufhören, dass die Jünger froh sein konnten. Er gibt hiermit auch die ultimative Beglaubigung, dass er genau der gute Hirte ist, von dem er in Johannes 10 gesprochen hat. Warum? Weil er dort gesagt hat: Ich habe die Macht, mein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. Und die Jünger konnten das sehen. Er hatte sein Leben wieder genommen. Er ist auferstanden und erlebt. Und dann kommt schon der Teil mit der Hand. Christus spricht in diesen Worten, quasi der große Missionsbefehl, ja, den wir aus Matthäus 28 kennen: Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja? Es ist in dem Sinne etwas für die Hand, weil es etwas zu tun ist. Ja? Es ist eine Aufforderung. Aus dem, was ich im Kopf wahrnehme, was mir ins Herz hoffentlich gesagt ist, da muss ich was draus machen. Und Christus sagt ihnen: Geht hinaus, geht in die Welt, ja, ich sende euch genau, wie der Vater mich gesendet hat. Und das war natürlich auch ein großer Vertrauensbeweis. Ja. Die Jünger, die ihn so kläglich enttäuscht hatten, ja, in der ganzen Szene bis zum Kreuz und am Kreuz, er sprach ihnen jetzt das Vertrauen aus, dass sie die Werkzeuge seiner Mission sein sollen. Und was für die Apostel damals galt, das gilt für uns heute, ja, die wir heute hier sitzen. Wir dürfen am Ende des Tages, ja, Mund, ja, und Fuß und Hand unseres Herrn sein. So wie gestern. Ja, ganz praktisch. Da haben wir es schon gesehen. Sie waren berufen, Christi Sieg über den Tod in der Welt zu verkündigen. Wenn wir uns vor Augen halten, das, was wir heute ganz normal als Evangelium, als die gute Botschaft, ja, die frohe Nachricht von Jesus Christus und seinem Sieg kennen, dass das damals zu der damaligen Zeit eigentlich stand. Wenn der Cäsar eine wichtige Schlacht gewonnen hatte, dann schickte er einen Boten in eine Stadt, um diese frohe Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Das war damals die frohe Botschaft. Der Cäsar hat gewonnen. Und nicht genug. Der Cäsar galt auch noch als Gottes Sohn. Und jetzt kommt der Auftrag der Jünger. Jetzt geht ihr hinaus. Ja, und wir erinnern uns vielleicht an die Worte aus Matthäus. Ja, sie werden wie Schafe mitten unter die Wölfe geschickt. Ja, weil plötzlich verkünden sie die gute Nachricht, dass es nicht die von Cäsar sieht. Die gute Nachricht ist die von Christi Sieg am Kreuz und über den Tod. Und der wirkliche Sohn Gottes und der wirkliche Herr über alles, das ist Christus, nicht Cäsar. Und sie würden über dem Cäsar und allen Tyrannen bis zum heutigen Tag die Macht nehmen. Sie würden ihnen die Macht nehmen, weil das Machtinstrument der Tyrannen der Tod ist. Die Drohung mit dem Tod, die Knechtschaft und die Furcht davor. Und wir können uns überlegen, ja, warum war das wohl so wichtig, dass im 20. Jahrhundert wir vielleicht ja Kontakte zu Menschen hat, die ursprünglich noch aus Russland stammen, die das als erster Hand erlebt haben, noch schwerer als in der DDR vielleicht, warum dieser Atheismus so wichtig war, ja, für diese Tyrannei. Wenn den Menschen gelehrt wird, von kleinsten Beinen an, dass es ja keinen Gott gebe, keinen Christus, ja, der für uns ans Kreuz gegangen ist und der den Tod besiegt hat, dann gibt es keine Hoffnung. Dann liegt die letzte Macht nicht bei Jesus, sondern bei jedem Tyrannen seiner Zeit. Ja? Und deswegen ist es ein unglaublicher Anreiz für Tyrannen, genau diese Gottlosigkeit zu lehren. Ja? Damit es scheint, als hätte der Tyrann das letzte Wort. Aber Christus hat es. Und wir können jetzt erahnen, es erforderte ungeheuer viel Freimut von den Aposteln, ja, diese Botschaft zu verkündigen, wo sie jetzt eigentlich noch ganz kurz davor in Furcht in diesem verschlossenen Raum gesessen haben. Aber Jesus stattet die Apostel nicht nur mit Beweisen für den Kopf aus und einer Botschaft für das Herz. Nein, er würde sie anschließend natürlich auch mit dem Heiligen Geist ausrüsten. Und die Apostel würden in dieser Kraft dann auch lernen, die Verfolgung zu tragen, so wie Christus sie selbst getragen hat. Die Jünger hatten also leibhaftigen Kontakt mit dem auferstandenen Jesus. Ja? Und letztendlich war die Reaktion aus dieser Begegnung, dass diese ganze Furcht, die waren wie paralysiert, saßen die hinter der verschlossenen Tür. Aber die Reaktion letztlich auf dieses Zeichen des Auferstandenen, ja, und auf die Gemeinschaft mit ihm in den folgenden Tagen setzte letztendlich dann nach wenigen Tagen, ja, nach 50 Tagen nach Pfingsten ein, wo regelrecht eine Explosion begann. Denn die Apostel konnten nicht mehr lassen, von dem zu reden, was sie gesehen und gehört hatten. Und das Evangelium trat damals seinen Siegeszug an, ja, seinen Triumphzug. Von Jerusalem über Judäa, über Samarien bis in die ganze Welt. Und das tut es auch bis auf den heutigen Tag, weil unsere Geschwister aller Zeiten einfach von dieser Botschaft des Sieges über den Tod vollkommen überzeugt waren. Und sie waren so überzeugt, dass sie selber ihr Leben in Scharen gelassen hatten. Ja? Sie hatten es nicht nur im römischen Imperium gelassen, mit Circus Maximus, sie hatten es in all den Zeitaltern der Verfolgung gelassen. Sie liebten ihr Leben nicht bis in den Tod. Und das baut auf dieser tiefen Erkenntnis und Überzeugung des Herzens auf, dass der Tod eben nicht die letzte Macht hat. Dass Christus das letzte Wort hat, dass die Auferstehung wahr ist und dass die Knechtschaft des Todes ein für alle Mal beendet ist. Was machen wir jetzt daraus? Wir waren gestern schon evangelisieren. Das ist schon mal ein toller Anfang. Wir geben das weiter, ja, was wir selbst bekommen haben. Ja. Wir versuchen, das Leben in Christus einfach weiterzugeben. Ja, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Aber ich glaube, wir gehen mal einen Schritt zurück. Wir fangen einfach bei uns ganz persönlich an. Was ist denn mit unserem Auferstehungsleben? So ganz persönlich. Ja? Man kann das vom Kopf immer sehr gut bejahen. Ja? Es ist Ostern, ja, und wir grüßen uns alle, jawohl, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja? Und dann sind wir alle fröhlich, zu Recht. Aber vielleicht gehen wir dann trotzdem nachher in unsere Bude zurück, ja, hinter unsere verschlossene Tür und haben aus irgendwelchen Gründen auch irgendwie Furcht oder Angst oder haben zumindest gar nicht dieses Leben in uns, so wie die Apostel, ja, die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, ja, aufgrund dieser Botschaft. Und da will ich einfach mal ansetzen, so auch von mir aus einfach, ja. Jesus hat die Apostel in unserem kleinen Text in Kopf, Herz und Hand angesprochen. Und wir haben auch gehört, dass sie in der Apostelgeschichte am Anfang steht, dass sie haben noch viele weitere sichere Kennzeichen bekommen. Ja? Also die konnten sich vom Kopf her wirklich sicher sein. Das stimmt. Ja? Und so kann es natürlich für uns vielleicht der Fall sein, dass wir vom Kopf auch noch gar nicht so sicher sind, ja. Ist ja möglich, ja. Bei vielem, was wir vielleicht doch, ich sag mal, bejahen, aber irgendwo ist doch noch ein kleiner Zweifel. Und ich möchte uns den Mut machen, und wir lesen das im Johannes-Evangelium quasi in den folgenden Versen dann auch, über den sogenannten ungläubigen Thomas, ja, bis heute so verschrien. Thomas hatte einfach nochmal einen Beweis gefordert, weil er da nicht dabei war, ja. Dem langten die Zeugnisse seiner Apostel, ja, der Geschwister auch nicht. Thomas wollte dann selber noch einmal in die Wundmale seines Herrn fassen. Ja, zumindest wurde er auch dazu aufgefordert. Und genauso dürfen wir auch, ja, nach diesen sicheren Beweisen für den Kopf, ja, fordern, wenn sie uns noch fehlen. Und ich will da jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Ich kann nur mal allgemein abhandeln. Wer sich damit mal befasst, der wird einfach Folgendes lernen. Die historischen Beweise, die sind so zahlreich, so detailliert, so früh, ja, so gut, in so vielen Manuskripten, dass es absolut unwiderlegbar ist, dass Christus auferstanden ist. Das müssen die größten Skeptiker des Christentums als Gelehrte an Universitäten zugeben. Sie haben keine Chance. Man kann das zum Beispiel, ich werfe das einfach mal in den Raum, bei William Lane Craig nachlesen, bei Professor Gary Habermas. Und von diesen beiden habe ich mir mitgenommen, wenn es überhaupt noch einen gibt, einen ernstzunehmenden Gelehrten an irgendeiner Universität, ja, der sich mit diesem Thema ernsthaft auseinandersetzt, ja, dann sind es verschwindend geringe. Ja. Und wenn, dann sind es meistens solche, die dann so Nebenthemen aufmachen, um sich Ausflüchte zu suchen. Hier habe ich mir aufgeschrieben, es gab wohl einen Professor an der Universität von Kalifornien, der hat mal eine Debatte dann aufgeworfen, weil er die Beweise einfach nicht widerlegen konnte. Er konnte sie nicht widerlegen. Dann kam er mit der Theorie, dass Jesus müsste einen Zwillingsbruder gehabt haben, einen identischen. Ja. Das sind die Ausflüchte, ja, von gestandenen Wissenschaftlern. Es gibt sogar unter den jüdischen Theologen, ja, Professoren, ja, wie den Pinchas Lapid an der Hebrew University in Israel. Dem liegt das alles andere als auf dem Herzen, das zuzugeben. Aber er musste zugeben, dass der Gott Israels Jesus von Nazareth auferweckt hat, aufgrund der Beweislage. Er konnte da nicht umrum. Ja? Und wir dürfen uns auch, ja, diese Beweise weiterholen. Ja? Nicht, dass da das Ende ist. Ja? Und als Mutmacher möchte ich uns da mitgeben. Wer hat schon was von Thomas Christen gehört? Ja, okay, ja. Willst du sagen, was ein Thomas-Christ, Jürgen? Ja, könnte man auch sagen. Nee?
Ist das nicht irgendwie ausgewandert oder sowas?
Exakt. Also Thomas, der große Zweifler, ja, der bis heute als der Ungläubige verschrien ist, dem haben diese Beweise eine solche Power gegeben, dass es ihn bis nach Indien getrieben hat. Und man kann heute noch nach Indien gehen und da trifft man die sogenannten Thomas-Christen, die sich auf den Thomas, auf seine Evangelisation im ersten Jahrhundert zurückberufen. Und darüber staunen jetzt nicht nur wir, darüber haben schon portugiesische Seefahrer so anno 1500 gestaunt. Die kamen da nach Indien angelandet und dachten, sie bringen mir den Indern jetzt mal richtig das Evangelium. Und dann konnten die sagen, nee, der Thomas, der war schon da. Und das kann und soll uns ein ganz großer Mutmacher sein. Ja? Also wir dürfen auch fragen, wir dürfen dieses Fundament wirklich so festbauen, aber wir dürfen auch mitnehmen, im Grunde ist das alles geregelt. Ja? Da muss sich niemand Sorgen machen. Jetzt waren wir beim Kopf. Und der Kopf ist ein ganz wichtiger Teil, vor allem in unserer so verkopften, säkularen Gesellschaft. Ja. Alles soll bewiesen und erwiesen sein und irgendwie wissenschaftlich. Aber wie wir vorhin vielleicht aus meinem Zeugnis auch gehört haben, viele Menschen spricht das gar nicht an. Ja. Die wollen das gar nicht hören und Vorträge von Professoren. Die müssen von Christus und von uns als seinen Boten einfach ins Herz angesprochen werden. Ja. Und dazu ist es notwendig, dass auch so Wahrheiten, die wir im Kopf haben und die wir abnicken, ja, glaube ich so, wie im Glaubensbekenntnis, glaube ich so mit dem Kopf, aber es muss ins Herz. Es muss ins Herz. Weil das Herz ist das, das unser Sein, unser Wesen, unser Wollen, ja, das, was unser Tun dann prägt, ja, da ist das drin. Und dieses ganze Kopfwissen, ja, das muss da runterrutschen, da ins Herz, ja. Und dann können wir die Menschen auch damit ansprechen. Ja. Und damit wir das können, da brauchen wir genauso wie die Apostel die persönliche Begegnung mit Christus, dem Auferstandenen. Ja. Wir haben jetzt, ich könnte es mit Paulus sagen, aufgrund der unzeitigen Geburt, nicht das Vorrecht, ihm im Auferstehungsleib leibhaftig zu begegnen. Ja. Aber wir können Christus auf vielfache Weise und auch persönlich begegnen. Und wir müssen das auch tun, um dieses Auferstehungsleben für uns ganz persönlich zu ergreifen. Ja? Wir können nicht mit Kopfwissen leben. Ja? Es muss auch unser Herz erfassen. Ja? Wir müssen unser Herz prägen lassen von Christus, dem Auferstandenen. Und da gibt es die drei, man kann es auch in vier Felder aufteilen, natürlich die drei Klassiker. Wir müssen zu Christus im Gebet gehen. Aber ich meine jetzt nicht ein Gebet, in dem wir vielleicht so pflichtbewusst unsere Gebetsliste runterrattern. Abhaken, weiter geht's. Nein, ein Gebet, das wirklich so ausgelegt ist, dass wir eine Begegnung mit Jesus haben. Ja? Und da können wir uns ein ganz großes Beispiel an Jesus nehmen. Der ist ganz oft im Evangelium, da hieß es, und er ging frühmorgens alleine, ja, zum Gebet. Vielleicht auf einen Berg oder wo auch immer hin. Ja. Wir brauchen diese Begegnung mit dem Auferstandenen im Gebet. Und zwar nicht in Pflichtgebeten, sondern wirklich in Gebeten, wo wir uns unser Herz ihm öffnen und unser Herz ihm nahen. Ja. Christus hat uns sein Wort gegeben. Ja. Und er hat den Jüngern auch nachdrücklich eröffnet, dass sein Wort immer stimmt und dass es immer zuverlässig ist. Und auch bei der täglichen Bibellese, da können wir auch, ja, ich sag mal, ganz viele Fehler machen. Ich weiß das von mir selbst, ich weiß es von anderen, einfach aus vertrautem Gespräch. Wir können natürlich unseren Bibelleseplan morgens nehmen, oh, habe ich jetzt keine Lust, aber mach's trotzdem, dann haken wir ab. In gewisser Weise segnet der Herr das natürlich auch. Einfach diese Treue, ja, bis es vielleicht wieder neu aufflammt, ja, so diese Leidenschaft auf sein Wort. Aber wenn wir hingehen und statt einem lapidaren, Seite für Seite, trockenen Theologiestudium, ja, der Bibel, wenn wir da rangehen nach dem Motto, wir wollen jetzt Professoren der Theologie im Kopf werden, dann klappt das vielleicht nicht so mit der persönlichen Begegnung mit Jesus. Aber wenn wir die Bibel nehmen als sein lebendiges Wort und dann einfach danach suchen und schürfen, wie groß Christus ist, ja, wie groß seine Liebe zu uns war, wie sie ist, seine Vergebung, was er alles getan hat, ja. Wenn wir es unter dem Aspekt machen, ja, dann kann uns dort Christus persönlich begegnen. Und ich hoffe, dass das jeder schon mehrfach erlebt hat, wenn wir wirklich mal von Herzen Gebetsanliegen gehabt haben und Herr, gib mir doch eine Antwort darauf. Und manchmal schlägt man dann genau die Stelle auf an dem Tag, wo man denkt so, wow, das ist jetzt wirklich lebendig. Ja, das spricht jetzt auch mich an. Das ist im Endeffekt eine persönliche Begegnung. Und wir müssen und können auch Christus begegnen, einfach in seinem Leib. Ja? Wir alle stellen seinen Leib dar. Also unsere Geschwister sind der Leib Christi. Ja? Also ist natürlich in gewisser Weise die Begegnung mit meinen Geschwistern auch immer eine Begegnung mit Christus, der in ihnen wirkt. Ja? Dem sie ihr Leben gegeben haben, ja, dem sie immer ähnlicher werden wollen. Ja? Und die uns dann auch mal freundlich ermahnen können, ja, wenn wir mal schief liegen, die uns ermuntern können, ja, die uns all das geben können, ja, als Leib Christi an Christi Stadt. Ja. Und wenn wir dann durch all dies erkennen können, ja, wie groß eigentlich die Liebe und Vergebung Christi zu uns ist, ja, dann wird uns vielleicht bewusst, dass das, was Paulus mal in Römer 8 sagt, ja, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Fürstentümer, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur uns scheiden mag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dann können wir verstehen, dass Paulus das auch sagen konnte, weil er gesehen hat, wie unglaublich groß die Liebe und Vergebung Christi war, in dem ganzen Kontext von Kreuz und Auferstehung. Ja? Es waren nicht nur die Juden und die Römer, die Christus ans Kreuz gebracht haben. Wir standen im übertragenen Sinne alle mit unserer Schuld da und haben geschrien, kreuzigt ihn. Ja? Und bei all dem, was Christus quasi als Gipfel menschlicher Verfehlung, Bosheit und Grausamkeit, ja, in seinem Werdegang hier auf Erden erleben musste und insbesondere in den letzten Tagen bis ans Kreuz, ja, dieses Verraten und Verkauftsein, von den Ängsten verleugnet, alleine gelassen, ja, in der größten Anfechtung, zu Unrecht zum Tode verurteilt, vor einem Statthalter stehend, der die Wahrheit kennt und der aber nichts mit ihr zu tun haben will. Einfach brutal gefoltert und ans Kreuz geschlagen und sogar noch am Kreuz verhöhnt. Als er schon am Kreuz hing, da sprachen sie ihm, wenn du Christus Gottes Sohn bist, dann steig doch herab. Nein, das würde er nicht tun. Er würde 3 Tage später auferstehen. Aber er musste diesen Hohn und Spott ertragen. Er musste sich von demselben Volk, das ihn Tage vorher noch zugerufen hat, Hosianna, das ihn begrüßt hat, ja, beim Einzug in Jerusalem, musste er sich zurufen lassen, kreuzigen. Er wurde von allen Jüngern alleine gelassen, bis auf Johannes. Aber durch Kreuz und Auferstehung, ja, am Kreuz hat Christus all dies auf sich genommen. Und durch die Auferstehung hat er das alles überwunden. Und wenn Christus vergeben kann, ja, dass wir ihn getötet haben quasi, ja, ans Kreuz gebracht. Warum sollte er uns dann nicht alles vergeben? Und diese Erkenntnisse sind es, die Paulus sicher zu solchen Aussagen treiben, dass es nichts gibt, was uns von dieser Liebe Christi trennen kann. Das ist was ganz Gewaltiges. Und uns ist natürlich nicht gegeben, ja, wir sind jetzt, vielleicht weiß ich nicht, wir sind natürlich nicht die ursprünglichen Apostel, Aber vielleicht sitzt auch hier einer unter uns, der einmal wie Thomas, ja, in fremde Lande gehen wird und da ganz viele zum Glauben bringt. Aber wir fangen auch einfach mal ganz klein an, in unserem kleinen Auferstehungsleben. Ja? Denn wenn wir vielleicht zu viel von uns erwarten, ja, dass wir gleich die ganze Welt retten, obwohl das natürlich gut ist, ja, das im Herz zu haben, ja, wir fangen mal klein an. Und da beginnt das Auferstehungsleben für uns. Was können wir tun? Wir können schauen durch die Begegnung mit Christus und durch den Kontakt mit ihm, dass wir einfach davon abgebracht werden, dass unser Herz zu sehr an den Dingen dieser Welt hängt. Ja? Und wenn wir das schaffen, dass unser Herz an Christus, am Reich Gottes hängt, dann sind wir auch schon ein ganzes Stück im Auferstehungsleben. Warum? Weil dann kann uns der Tod schon viel weniger nehmen. Ja? Wenn ich ganz hier verhaftet bin, oh, dann kann der Tod mir viel nehmen. Aber wenn ich das nicht bin, dann bin ich frei in Christus. Dann habe ich schon ein kleines Stück Auferstehungsleben. Dann weiß ich, meine eigentliche Heimat ist im Himmel. Ja? Und dann lernen wir mehr und mehr von unserem alten Menschen in den Tod zu geben. Ja, so wie wir es auch bei der Taufe hören, natürlich. Ja, der alte Mensch ist in den Tod gegeben, aber wir wissen, er ist oftmals auch ganz schön lebendig. Ja, er ist gar nicht so richtig ersäuft. Ne? Also, da müssen wir einfach an uns arbeiten lassen, ja, von Christus. Und ein kleiner Fingerzeig, ja, das zum Ende, wie wir das wahrnehmen können, dass wir da Fortschritte machen in unserem persönlichen kleinen Auferstehungsleben, ist doch einfach, wenn wir auf Christus schauen und dann sehen, wie er sich beleidigen ließ, ohne zurückzubeleidigen, wie er verlassen wurde, wie er Unrecht getragen hat, wie er vom Leid regelrecht zerrissen wurde und wie er sogar in den Tod ging, dann können wir sehen, dass wenn wir mehr und mehr von diesem Auferstehungsleben auf uns übertragen können, dann können wir diese Dinge, genau wie Christus, ertragen und überwinden. Ja? Und oftmals sind es dann die kleinen, stillen Triumphe, die das Auferstehungsleben in uns deutlich machen. Das ist immer ganz toll. Ja? Und ich wurde hier vorher hochgerufen, ne, zum Zeugnis, Mensch, ja, toll, ja, der macht was, den sieht jeder. Aber das ist im Endeffekt, es sind die kleinen Dinge. Wenn wir froh darüber sein können, im Herzen, dass das, was wir getan haben, überhaupt gar niemand gesehen hat, außer Christus, ja, dann weißt du, lieber Bruder und liebe Schwester, ja, dass du ein ganz schönes Stück in diesem Auferstehungsleben vorangekommen bist. Ja, weil dir die Anerkennung von Christus genug ist und weil du nicht die Anerkennung von Menschen suchst. Ja. Und damit will ich dann auch schließen, ja, dass wir alle, so wie es im Brief an die Philipper geschrieben ist, ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung in der Gemeinschaft seiner Leiden, ja, das nehmen wir noch mit, wo die Kraft seiner Auferstehung ist, da ist auch immer die Gemeinschaft seiner Leiden, weil wir diese dadurch auch tragen können. Und der auferstandene Christus, er hatte seine Wundmale noch. Ja, da kann man mal drüber nachdenken. Und wir müssen zusammengefasst mit Christus eins werden, mit ihm Zeit verbringen, ihm persönlich begegnen, nicht einfach abhaken. Wir müssen von Auferstehung und Leben geprägt sein, in Kopf und Herz. Und dann kann der Herr uns auch auftragen, sein Leben, das wir bereits haben, weiterzugeben, mit der Hand. Ja? Jesus ist nicht nur der Auferstandene, er kann uns deshalb prägen und uns so formen wie kein anderer. Weil Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.